Guten Morgen an diesem sehr warmen Morgen. Wir kommen ja von der Predigtreihe über das Herz. Und in der Vorbereitung zu der Predigtreihe hatten wir Predigt untereinander Austausch, wem welcher Aspekt zum Thema Herz wichtig ist, welche Themen wir euch nahebringen wollen in den Sonntagspredigten. Und als mein Predigttermin nahe kam, habe ich gedacht, boah ey, wir haben ein ganz wichtiges Thema vergessen, das ungeteilte Herz. Und dann wollte ich eigentlich darüber predigen und habe aber gemerkt, es war zu dem Zeitpunkt nicht dran. Und deswegen gibt es heute noch so einen Nachschlag. Ihr wisst ja immer, wenn es was Gutes zu essen gibt und man so richtig lecker gegessen hat und dann denkt man, ach, so ein bisschen könnte ich jetzt von dem noch vertragen. Das passiert heute. Ja, das ungeteilte Herz. Und wenn wir, das ist so, glaube ich, im christlichen Leben, im christlichen Kreisen ein sehr gängiger Begriff. Ich weiß nicht, ob jemand, der nicht in diesem Kontext unterwegs ist, wirklich immer so viel da damit anfangen kann. Aber wir sind ja heute Morgen eher unter uns. Das hoffe ich, dass ihr dann allem folgen könnt. Ja, woran denken wir, wenn wir hören das ungeteilte Herz? Denken wir da an das Lied, wo wir vorhin gesungen haben? Herr, ich komme zu dir, wo es heißt, gib mir ein neues ungeteiltes Herz, lege ein neues Lied in meinen Mund, dass Gott was tut. Oder denken wir an die Aufforderung Jesu, an seine Antwort vom Doppelgebot, als er sagt, der Herr, das eine Gebot ist das, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das andere ist dich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Ja, was jetzt? Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Ich soll Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft. Wer ist da jetzt am, um wen geht es jetzt? Wie kommt man zu diesem ungeteilten Herz? Was ist mein Job? Ist es Gottes Job? Diese Frage, wie schaffen wir das? Und eine Antwort darauf ist ganz sicherlich gar nicht, solange wir es aus eigener Kraft versuchen. Und eine wesentliche Bibelstelle, die wir in dieser Herzpredigtreihe hatten, erinnert ihr euch wahrscheinlich, ist aus Hesekiel 36, 26 und 27, die möchte ich euch nochmal vorlesen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das hört sich so richtig danach an, dieses neue Herz, wo man ganz und gar Gott nachfolgt. Und da wird schon deutlich, dass Gott mindestens mit an Bord sein muss, wenn es uns gelingen will, Gott mit ungeteilten Herzen zu folgen. Und ich möchte heute Morgen mit euch zwei Begriffe angucken. Einmal den Begriff für ganz und einmal den Begriff für Herz. Im Alten Testament wird für ganz das Wort Shalem verwendet. Es wird oft übersetzt mit ganz, vollständig, unversehrt, ungeteilt, rechtschaffen. Und es ist auch die Wurzel für das Wort Shalom, Frieden. Weil im biblischen Sinn ist nicht nur das Fehlen von Streit, sondern eigentlich das Erreichen eines heilen, vollständigen Zustands. Das ist Frieden im biblischen Sinn. Und ich habe mal eine Definition dazu geschrieben. Das ist ein Zustand, wo nichts fehlt und alles an seinem richtigen Platz ist. Es gibt auch Definitionen, die heißen, das muss perfekt sein. Aber ich finde, ich möchte heute Morgen einen ganz bestimmten Aspekt oder zwei bestimmte Aspekte mit euch ansehen. Und da finde ich diese Umschreibung und diese Definition sehr genau passend und schön. Es fehlt nichts. Es ist vollständig. Und es ist alles an seinem Platz. Es ist keine Unordnung. Es ist nichts falsch gewichtet. Das ist Shalem. Und das Wort, das für Herz verwendet wird, da steht im Hebräischen oft der Begriff Lev. Der wird zum einen simpel für das Organ im Körper verwendet, aber eben auch für das, was man im hebräischen Denken als Herz ansieht. Und im Hebräischen ist es so, dass das Herz auch der Sitz der Gedanken ist. Weil im hebräischen Denken wird mit dem Herzen gedacht, nicht mit dem Kopf. Im Englischen sagt man zum Beispiel auch, wenn man was auswendig lernt, nicht, sagt man nicht by mind, I know it by mind, ich weiß es von meinem Verstand her, sondern I know it by heart, ich kenne es vom Herzen her. Es ist aber auch ein Begriff, der für Verstand und Vernunft und für unseren Intellekt steht, für den Willen, wo unsere Willensentscheidungen gefällt werden und auch als emotionales Zentrum. Und wenn wir jetzt mal da diese ganze Summe anschauen, dann ist es eigentlich das, was uns als Mensch, als Individuum im Innersten ausmacht. Dafür steht das Wort Herz. Unsere innerste Persönlichkeit, das, was dich, was mich uns als Menschen ausmacht. Und es soll ungeteilt Gott gehören. Und diese Sicht auf das Herz und auf dieses Ganz, das möchte ich heute so ein bisschen im Blick behalten und möchte mit euch eine Geschichte anschauen, eine Geschichte eines Königs aus dem Alten Testament, der nicht so sehr bekannt ist. Und die Geschichte steht zum einen in 2. Chronik, in den Kapiteln 14 bis 16, im Gegenüber steht es auch noch in den Königen. Und dieser König, also wir lesen jetzt heute Morgen in dieser Hitze nicht 3 Kapitel im Alten Testament, zu eurer Beruhigung. Ich gebe euch einen kurzen Überblick und will mich dann mit euch 2 Aspekte anschauen. Es geht um Asa. Asa war ein König von Juda zu einer Zeit, als Israel, es gab ein Nordreich und ein Südreich. Und er war der König von Juda und kam nach dem Tod seines Vaters an die Macht, der eines natürlichen Todes gestorben war, was damals auch nicht so selten war. Er tat, was recht war und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, steht in der Bibel. Er entfernte die Altäre der fremden Götter und hieb die Steinbilder der Aschera um. Er gebot seinem Volk, dem Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach seinem Gesetz zu handeln. Was für ein König. Und dann gab es einen Angriff von den Kuschitern, die in großer Überzahl angegriffen haben. Und er bereitet es vor, er zieht mit seinem Herr aus und sucht Gott und er fleht Hilfe von ihm. Und es gibt einen überragenden Sieg. Er kehrt heim, sie haben reiche Beute gemacht, ein Prophet bestätigt ihn in seinen Werken und sagt, hey, du machst es richtig, du machst es gut, bleib am Herrn und er wird mit dir sein. Und er ist so begeistert von dieser Bestätigung, auch dass er weiter den Götzendienst aus dem Land raustreibt, vernichtet weitere Altäre, auch in den Gebieten, die er erobert. Und er ruft das ganze Volk zusammen. Und es gibt ein Riesenfest, die Beute wird geopfert und dann geht das ganze Volk zusammen mit seinem König den Bund ein, den Gott mit ihren Vätern eingegangen war. Sie sagen, wir wollen den Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen. Und wir wollen wirklich sein Volk sein. Und an dieser Stelle wird dann berichtet, dass das Herz Asas rechtschaffen war sein Leben lang. Und in Könige lesen wir, dass es sein Leben lang ungeteilt war. Aber es geht weiter. Juda, das Nordreich, wird dann angegriffen von Israel. Und dieses Mal nimmt doch der König Asa einen Teil des Tempelschatzes, schickt ihn zu Ben-Hadad, dem König in Damaskus, und sagt, hey, mein Papa und du, wir hatten einen Bund. Und jetzt bitte, löse, ich gebe dir hier die Geschenke, sei auf meiner Seite, greif Israel an, vertreib die und löse das, was du mit ihm abgemacht hast, auf. Und Ben-Hadad tut es. Und Israel verschwindet wieder aus dem Gebiet von Juda. Ziel erreicht, wieder Frieden. Und wisst ihr, in der Zeit, nachdem Asa diesen fulminanten Sieg mit Gott erlebt hatte, war Frieden. Und es ist jetzt Jahrzehnte später und er trifft eine andere Entscheidung. Und Gott sendet einen Propheten zu ihm und sagt, hey, was ist da los? Du hast mir dieses Mal nicht vertraut. Letztes Mal hast du mir so vertraut und jetzt dieses Mal nicht. Und Asa lässt dann den Propheten gefangen nehmen. Er wird krank und letztendlich stirbt er. Ich möchte heute Morgen, das ist so diese Rahmengeschichte von Asa, und ich möchte heute Morgen mit euch dann zwei zentrale Punkte anschauen. Zum einen mal dieses ungeteilte Herz. So stellen wir uns das doch vor. Ein großes Herz und Gott ganz groß. Und nichts anderes. Und ich möchte mit euch manchmal, weil das so eine tolle Story ist, möchte ich mit euch nochmal diese Situation angucken, in die Asa zuerst hineingekommen ist. Aus 2. Chronik 14, Vers 8. Eines Tages marschierte der kuschitische Herrscher Serach riesigen Heer von Fußsoldaten und 300 Streitwagen in Juda ein und drang bis zur Stadt Maresha vor. Asa zog ihm entgegen. Im Tal Zapheta bei Maresha stellten sich die beiden Heere zur Schlacht auf. Asa rief zum Herrn um Hilfe. Herr, betete er, keiner außer dir kann dem Schwachen helfen, gegen den Mächtigen zu bestehen. Herr, unser Gott, steh uns bei. Wir verlassen uns auf dich. In deinem Namen ziehen wir gegen diese Übermacht in die Schlacht. Herr, du bist unser Gott. Lass dich nicht von einem Menschen besiegen. Da schlug der Herr die Kuschiter zurück und sie flohen vor Asa und den Judäern. Asa und seine Leute verfolgten sie bis nach Gera. Dabei fielen so viele Kuschiter, dass sie keine weiteren Kämpfe mehr führen konnten. Ihre Streitmacht wurde durch den Herrn und sein Heer vollständig zerschlagen. Ich finde es eine Mega-Story. Also stellt euch vor, 1 Million Soldaten und du hast ein kleineres Heer und trittst gegen die an. Da würden mir auch die Knie schlackern. Wie soll denn das gehen? Und Asa geht hin und ruft den Herrn an und packt Gott auch bei seiner Ehre und sagt, hey, du bist doch der Gott, der den Schwachen den Sieg geben kann. Du bist doch derjenige. Du bist doch unser Gott, hilf uns. Und Gott schenkt so einen Sieg. Asa setzt sein Vertrauen nicht auf seine eigene Stärke. Er hat auch ein relativ großes Heer, Hunderttausende, aber eben nicht so viele. Und er weiß, wie schwach seine Position gegenüber den Kuschitern ist. Und wisst ihr, er schiebt jetzt nicht die Verantwortung auf Gott und sagt, oh, ich bleibe zu Hause, ich kann eh nichts ausrichten, Gott, mach mal. Nein, er ist der König, er ist der Befehlshaber der Streitmacht und er sagt, wir rüsten uns und wir gehen dahin. Er tut das, was in seiner Verantwortung steht. Er ist vorbereitet. Und dann weiß er aber, ich kann es nicht retten. Aber Gott kann. Und wisst ihr, Gott kam, sah, hörte und siegte. Und so gigantisch. Dieses Heer war so zerflattert nachher, die hätten keinen weiteren Krieg mehr führen können. Es war überragend. Es war gar keine Frage, dass dieser Sieg in dieser Dimension ein kleines Heer hätte machen können. Gott zur Ehre hat er gesiegt. Und sie haben reiche Beute gemacht und sind heimgekehrt. Und dann passiert was. Er geht weiter seinen Weg und vernichtet die Götzen. Aber er ruft sein Volk nach Jerusalem. Er baut einen Altar wieder auf, der zerstört war. Und der König mit seinem Volk, geht in diesen Bund ein mit Gott und sagt, von ganzem Herzen wollen wir diesem Gott nachgehen, wollen wir zu diesem Gott gehören. Das hat so eine Auswirkung gehabt, dass Asa als König von ganzem Herzen Gott gesucht hat und an ihm und ihm vertraut hat. dieses ungeteilte Herz, das hier so deutlich wird. Und dann ist Frieden über Jahrzehnte in diesem Land. Sie haben keine Kämpfe, weil alle wussten, Gott ist auf deren Seite. Und dann kommt das Kapitel 16. Und das ist für uns vielleicht manchmal ganz schwierig nachvollziehen, was jetzt auf einmal mit Asa los ist, der doch das so erlebt hat. Wir lesen da die ersten drei Verse aus dem 16. Kapitel. Im 36. Regierungsjahr Asas marschierte König Bascha von Israel in Juda ein und baute die Stadt Ramah zur Festung aus. So konnte er die Wege nach Jerusalem kontrollieren und Asa von der Außenwelt abschneiden. Da schickte Asa eine Gesandtschaft nach Damaskus zum aramäischen König Ben-Hadad. Er gab den Gesandten Gold und Silber aus dem Tempelschatz und den Schatzkammern seines Palastes mit. Sie sollten Ben-Hadad ausrichten: Lass uns ein Bündnis schließen, wie es schon zwischen unseren Vätern bestand. Dieses Gold und Silber sende ich dir als Geschenk. Bitte brich dein Bündnis mit Bascha, dem König von Israel, und greif ihn an, damit er seine Truppen aus meinem Gebiet abzieht. Ben-Hadad willigte ein und befahl seinen Heerführern, in Israel einzufallen. Das hat er gemacht und er war erfolgreich. Der Bascha ist dann abgezogen. Der Bascha ist dann abgezogen. Als Bascha das hörte, ließ er ab, Ramah auszubauen und hörte auf mit seinem Werk. War doch erfolgreich. Jetzt hat er sich halt an ein altes Bündnis mit dem Ben-Hadad erinnert. Hatte eine gute Idee, einen guten Plan. Ist da eingestiegen und war erfolgreich. Der ist abgezogen. Hey, er hat nicht mal selber kämpfen müssen. Ist doch gut. Aber wisst ihr, Gott hat was gesehen. Gott hat gesehen, als der die Herzen kennt, da ist was nicht in Ordnung. Und er schickt einen Propheten. Er schickt Hanani, um Asa etwas deutlich zu machen. Und da sagt Hanani zum Asa: Also sein Blick, Gottes Blick, schweift über die ganze Erde, um allen beizustehen, deren Herz ihm ungeteilt gehört. Gott hält Ausschau nach den Treuen im Lande. Und er sagt ihm auch: Hey, du hast töricht gehandelt, du hast nicht auf Gott vertraut. Er erinnert ihn: Denk doch an die Kuschiter, was Gott dir da für einen großen Sieg geschenkt hat. Und jetzt rennst du zu einem Menschen, zu einem König. Und holst dir da Hilfe anstatt von mir. Und es hat eine Folge. Hanani kündigt an: Weil du dieses Mal so töricht gehandelt hast und dein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt hast, deshalb wirst du von nun an ständig Krieg führen müssen. Du hast den einen Krieg vielleicht vermieden, wo du selber hättest kämpfen können, sollen, müssen. Aber jetzt werden Kriege kommen. Gott hat einfach festgestellt, dass in diesem Fall Asa ihm nicht vertraut hat, sondern hat sein Vertrauen in einen Menschen gesetzt, einen anderen, zur damaligen Zeit mächtigen König. Und wisst ihr, er hat nicht mal Gott gefragt, was er tun soll. Hätte ja sein können, dass das auch in Gottes Plan gewesen wäre, sich mit jemandem zu verbünden. Aber er hat ihn nicht mal gefragt. Er hatte einfach eine gute Idee und ist danach gegangen. Wir dürfen, glaube ich, nicht zu hart über Asa urteilen. Darum geht es mir heute Morgen nicht, dass wir da ein Urteil sprechen über ihn. Aber ich möchte mal was aufzeigen mit der nächsten Folie. Eins zurück. So. Vorher hatten wir gesehen, vertraut ganz Gott, das ganze Herz gehört Gott, es ist ungeteilt. Und jetzt habe ich euch mal so ein geteiltes Herz aufgezeigt. Bei Asa war das so, dass er in dem Moment, wo er zu Ben-Hadad geht, so einen Teil von seinem Herzen auf eine menschliche, auf einen Freund, auf einen Bündnispartner, sein Vertrauen setzt nicht auf ihn. Und ich wollte das jetzt ein bisschen mal rüber transponieren für uns. Wie ist das mit uns? Wo haben wir unsere Sicherheit in meinem Leben? Wo ist die Grundlage, mein Fundament? Habe ich die bei Gott? Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Bereiche benannt, die hier nur Beispiele sind. Ich habe mal das genommen, was in unserer Gesellschaft oft propagiert wird. Und eigentlich geht es darum, wenn mir an dem Punkt, wenn ich mich sicherer fühle, weil, wenn mir Gottes Sicherheit allein nicht ausreicht, weil dann setze ich mein Vertrauen auf etwas anderes. Ich baue meine Sicherheit woanders hin. Und es kann zum Beispiel eine finanzielle Absicherung sein. Hey, Gott hat nichts gegen Sparen, wir sollen gut mit Geld umgehen und es gut verwalten. Aber es soll nicht unsere Sicherheit sein. Oder jemand, der mich in meinem Leben aufhängt, wenn was nicht gut läuft. Gott liebt Freundschaften, Gott liebt Beziehungen, wenn wir Beziehungen leben. Aber er möchte vor allem, dass wir in Zeiten der Not und in unserem Leben und auch in Zeiten der Freude echt ihm vertrauen. Und er derjenige ist, in dessen Hand ich falle und nicht in den Arm von meinem Partner zum Beispiel, weil ich damit den auch überfordern würde. Ach ja, und wir Deutschen, wir versichern uns auch gerne gegen alles und jedes, um das Lebensrisiko zu minimieren, um dann vielleicht festzustellen, dass im Kleingedruckten was gestanden ist und die Sicherheit dann flöten ist. Für manche ist auch ihr Erfolg ihre Lebensgrundlage oder der Sinn in ihrem Leben. Und wenn der wegfällt, dann bleibt die Frage, wer bin ich eigentlich? Das sind so Dinge, wo manchmal in unserem Herzen so ein Kampf ist. Wem vertraue ich wirklich? Und wisst ihr, es geht nicht darum, was ihr nach außen sagt, sondern es geht darum, was Gott in eurem Herzen sieht. Und lasst euch, ich denke, wir dürfen uns da echt helfen lassen, weil wir können Gott nichts vormachen, uns vielleicht noch. Man kann sich selbst belügen. Aber wir dürfen ehrlich sein vor Gott und wir dürfen ihn echt um Hilfe bitten. Wir dürfen sagen, Herr, hilf meinem Unglauben, Herr, hilf meinem Kleinglauben. Herr, du siehst, dass ich eigentlich meine Sicherheit bei dir haben möchte, aber es beruhigt mich so, wenn ich das und das auch noch habe. Und es, ja, Gott ist einfach wichtig, wisst ihr, er ist für unser ganzes Leben gekommen. Nicht nur für ein paar Bereiche. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der uns oder vielen von uns auch vertraut ist. Und ich möchte heute nochmal eine andere Sicht auf ein ungeteiltes oder geteiltes Herz nehmen. Ich habe hier jetzt mal Gott als ganz großen Bereich, aber dann Sport, Freizeit, Arbeit. Musik. Und ich glaube, dass wir Christen uns oft selber unser Herz teilen. In den Teil geistlich, Gemeinde, Hauskreis, Lobpreisteam, Gebetszeiten, stille Zeit. Und dann gibt es noch den anderen Bereich. Sport, Freizeit, Arbeit. Klar, weil ich bin ja auch geistlich unterwegs, dann wird das andere alles so ein bisschen mitgeprägt. Und ist so ein bisschen dabei. Aber in der Wertung, wie ich mein Leben einteile und wie ich mein Leben sehe, gibt es da zumindest manchmal bei mir echt wirklich Unterschiede. Und ich kämpfe seit einer gewissen Zeit immer wieder an dem Punkt und sage, nein, Herr, du bist der Herr über mein ganzes Leben. Und es kann genauso geistlich sein, ich verpasse einen Gebetsabend, um mit meinen Arbeitskollegen unterwegs zu sein, weil ich bei denen Zeugnis sein kann. Ich erinnere mich an einen Matheprofessor in unserer alten Gemeinde, der berichtet hat, dass ein Kollege von ihm gesagt hat, einen Christen stelle ich nicht mehr ein. Ich kann es dir sagen. Das ist der immer pünktlich um 4 Uhr Feierabend macht, egal wie viel Geschäft da ist, weil er immer sagt, ach, ich muss in die Gemeinde. Es war für den Professor kein Zeugnis und dieser Christ war in einer Position, wo er hätte Zeugnis sein können, auch für diesen Professor, auf eine andere Art und Weise. Ich möchte einfach euren Blick ein bisschen weiten. Lasst uns nicht unser Leben und unser Herz teilen, in geistlich oder nicht geistlich. Unser ganzes Leben ist geistlich. Auch die Bereiche Musik, Arbeit, wenn wir dort sind und Jesus in uns lebt, es ist genauso geistlich. Sei treu im Kleinen, wie du arbeitest. Lass es ein Zeugnis sein, wie du mit deinen Kollegen umgehst und. Und eigentlich glaube ich, dass ein ungeteiltes Herz so aussieht. Ja, Gott umfängt alles, das Ganze. Aber das ist nicht irgendwie komisch, neutral und nur Gott, sondern Gott ist mittendrin in unserem Leben. In allem, ob ich schlafe, esse, trinke, sonst was tue. Gott ist da. Und er möchte in jedem dieser Bereiche da sein und derjenige sein, der uns hilft, das Richtige zu tun, das Leben mit Leben zu füllen, weil Gott uns das Leben in Fülle gegeben hat. Und er spart da nichts aus, auch nicht den Abwasch nachher beim Mittagessen. Nach dem Mittagessen. Er spart nichts aus. Es gilt 24/7. Und ich glaube, wir brauchen einfach dieses ungeteilte Herz, diesen Wunsch, wirklich mit Gott zu leben, aber das Wesentliche tut Gott da drin. Wie schaffen wir das, Gott mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen? Und wisst ihr, Asa hat Fehler begangen. Und trotzdem steht in der Bibel, dass er bis an sein Lebensende Gott mit ungeteiltem Herzen gelebt hat. Für mich ein Geheimnis und zeigt mir, wie kleingeistig und selbstgerecht ich bin. Und wie Gott Dinge sieht und Menschen sieht und jeden Einzelnen von uns sieht. Gott möchte nicht, dass wir irgendwie komisch hypergeistlich werden und dann anfangen zu beten, Herr, soll ich heute Butter aufs Brot oder Frischkäse aufs Brot nehmen? Ich glaube, das ist nicht mit ungeteiltem Herzen leben, weil Gott uns auch Freiheit gibt und wir sind im Neuen Testament, im Neuen Bund mit Jesus. Und das ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich möchte einfach eher ermutigen. Wisst ihr, der Hanania, der hat gesagt, in des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und das kann man so lesen, ja, Gott schaut, ob auch irgendeiner überhaupt mal treu ist, um, dass er dem was Gutes tun kann. Oder dass Gott die Sehnsucht hat, hey, ich möchte jeden stärken, der bereit ist. Ich möchte jeden stärken, der mit mir leben will, dass er wirklich solche fulminanten Siege wie der Asa erlebt in seinem Alltag. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns Gott anvertrauen dürfen. Wir müssen uns nicht verkrampfen, es besonders gut zu machen. Ein bisschen Mut zur natürlichen Übernatürlichkeit haben. Vielleicht, wenn du den Schlüssel suchst, oder ich suche oft meinen Schlüssel. Nicht erst, wenn alles abgesucht ist, anfangen zu beten, sondern vielleicht auch manchmal ein bisschen vorher, so in den kleinen Dingen. Aber wisst ihr, Gott teilt unser Leben nicht in unwichtige und wichtige, geistliche und nicht geistliche Bereiche ein. Gott ist für mein ganzes Leben gekommen. Ein ungeteiltes Leben lässt Gott die Lebensbereiche im Blick haben, die er alle durchdringen will. Er möchte die durchdringen, er möchte die prägen. Und dazu lädt er uns einfach ein, durch Jesus und durch das, was wir gelesen haben im Hesekiel, dass uns ein neues Herz gibt. Und ich glaube, wir alle sehnen uns ein Stück weit danach, das zu erleben. Und wir alle wissen ein Stück weit gar nicht genau, wie packe ich es an. Und wir hätten so gern ein Schema, eine Gebrauchsanleitung, Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir heute Morgen sind. Lasst uns mal sagen, wir sind 50 Leute und ich glaube, Gott hat 50 Wege für jeden einzelnen von uns einen anderen, um das mit ihm zu leben. Und da möchte ich euch einfach nochmal an Johannes 15 erinnern, an den Weinstock und die Rebe. Die Rebe ist dieser Ast, an dem nachher die Frucht wächst, die in dem Weinstock dran festgewachsen ist. Ihr seid in mir und bleibt an mir. Es ist einfach immer wieder diese Frage der Beziehung. Ich möchte meine Predigt enden mit einem Erlebnis. Ich war mal auf dem Vineyard-Kongress in Bern, das schon fast nicht mehr war, so lange her. Und es war noch jemand da, also der Gründer John Wimber war schon gestorben und der hatte berichtet, es gab eine Session und alle waren ganz heiß drauf. Die neuen jungen Leiter der Vineyard-Generation waren da und John Wimber kam. Und alle haben ihr Buch aufgeschlagen und wollten alles mitschreiben, weil sie endlich wissen wollten, wie geht es, wie kann er Gott so gut hören, wie kann er das so gut umsetzen. Und dann hat er sich geräuspert und gesagt, gut, sage ich euch. Ich frage ihn und höre zu. Und wisst ihr, was passiert ist? Diese ganze junge Elite der Vineyard-Arbeit hat ihre Notizbücher zugeklappt und hat frustriert gesagt, das wollten wir nicht hören. Und ich möchte euch sagen, hey, klappt dieses Buch auf und fragt Gott und erwartet eine Antwort von ihm. Weil wer sucht, der findet. Und wenn wir ihn suchen, das ist auch das, was ihr da nochmal in 2. Chronik nachlesen könnt, wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. Und ich glaube, nichts ist so ermutigend, wie wenn Gott in unser Leben reinredet und Türen auftut, dann weiter mit ihm zu gehen. Also bitte seid ermutigt und streckt euch aus und auf der anderen Seite öffnet einfach eure Hände und empfangt, lasst los das Alte, gebt es Gott und nehmt das Neue mit. Amen.